Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache für unsere Rolling Pin Convention. Die Rolling Pin Convention Austria am 13. und 14. Mai in Graz ist mit mehr als 50 Top-Speakerinnen und Speakern, 4 Welten, 4 Bühnen sowie 8000 begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern das mit Abstand größte Gastronomie-Symposium Österreichs. Tauche ein in unsere unterschiedlichen Welten und erfahre von den kreativsten Köpfen in mitreißenden Demonstrations, Keynotes, Talks und Masterclasses, wohin die Reise der Gastronomie in Zukunft geht. Entdecke auf unserer mehr als 6000 Quadratmeter großen interaktiven Expo Area die spannendsten Produzenten und Lieferanten, die dich und deine Gäste garantiert in Staunen versetzen. Sichere dir jetzt am besten dein Early-Bird-Ticket. Du wirst begeistert sein, das können wir dir versprechen. Alle Infos findest du in unseren Shownotes und auf www.rollingpinconvention.at. Und jetzt geht's zurück zum Podcast. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks von meinem heutigen Gast. Heißt es, er koche, ich zitiere, die deutscheste aller Küchen. Das liegt auch daran, dass er ohne Zweifel zu den leidenschaftlichsten Regio-Produkt-Fanatikern zählt, wenn man so will. Und das will was heißen. Immerhin ist er in Berlin damit bei Weitem nicht der Einzige. Und irgendwie doch. Denn mit seinem Rutz-Restaurant hat er erstmals in der Kulinarik-Geschichte Deutschlands die 3 Michelin-Sterne nach Berlin geholt. Das heißt, das Rutz ist das erste und bis heute auch einzige 3-Sterne-Restaurant in Berlin. Woran das liegt, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Nur so viel sei verraten. Labortests mit Saatgut, Konzentrat aus Lärchenholz, Öle aus Eichenlaub und Berlin-brandenburgisches Garum von Dry-Aged-Karpfen, ganz zu schweigen. All das macht aus ihm sicher einen der, erfolgreichsten Tüftler in deutschen Küchen. Er wurde in Potsdam, damals noch in der DDR, geboren, wuchs in einem sehr offenen, einem sehr kreativen Künstlerhaushalt auf. Nicht selbstverständlich in der DDR, rutschte dann irgendwie in die Gastronomie. Ich würde sagen, wir sprechen auch darüber dann ein bisschen. Und ist mittlerweile seit über 20 Jahren im legendären Rutz in der Berliner Chausseestraße als der kulinarische Mastermind dort tätig. Ich wage zu behaupten, und ich glaube, viele Leute des Fachs würden mir da kaum widersprechen, ich würde behaupten, er befindet sich auf dem Höhepunkt seines Schaffens und genau deswegen ist es so spannend, ihn heute endlich mal hier zu haben. Wie hat er das gemacht? Wie ist es so weit gekommen? Wo geht die Reise hin auch? Jetzt nicht nur für ihn, sondern überhaupt für die deutsche Spitzengastronomie, die doch gerade auch schwierige Zeiten erlebt. So, genug Pulver verschossen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es endlich einmal schaffen. In diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Marco Müller.
Dankeschön. Hallo an alle und danke, dass ich dabei sein darf.
Marco, ich habe jetzt gerade geschaut. Was ich gefunden habe, sind, glaube ich, 24 Mails seit über einem Jahr. irgendwie zustande ja. zu bekommen. Und ja. Heute Ende März schaffen wir es endlich.
Ich freue mich sehr. Das ist, wir haben beide viel zu tun und das ist halt, ich glaube, das letzte Mal, wo wir den Podcast angesetzt hatten, ist mir das WLAN zusammengebrochen. Da schien noch die Sonne.
Das war, ich glaube, letzten April sogar tatsächlich. Genau, da haben wir irgendwie technische Schwierigkeiten gehabt und dann war, glaube ich, dann bei mir mal irgendwie so Krankheit, weil die Kinder wieder irgendein Virus mit reingeschleppt haben und pipapo. Ist ein 3-Sterne-Koch sowas von beschäftigt auch? Bist du, ich weiß nicht, 80 Stunden die Woche busy?
Also ich muss sagen, es ist nicht nur Sternekoch. Also wir haben auf der anderen Seite, bin ich halt sehr leidenschaftlich. Ich bin viel unterwegs. Ich bin ein sehr unruhiger Geist, der vielen Projekten auch nachgeht. Wir haben parallel auch nicht nur das Restaurant, wir haben auch das Zollhaus in Berlin, das Rutz-Zollhaus, was wahnsinnig Stimmt. toll angelaufen ist, wo wir halt ja. sozusagen ja auch dieses Konzept nur etwas bürgerlicher, aber nicht weniger spannend leben. Und ich habe noch eine Familie, ich habe eine tolle Frau, ich habe 3 Kinder. Das heißt also, mein Tag fängt wirklich 36, 7 Uhr morgens an. Ich mache die Kinder fertig, dann gehe ich eine Runde joggen, dann habe ich Termine, dann gehe ich in den Laden, dann fahre ich ins Zollhaus rüber, dann sind wir in der Küche, dann kochen wir, dann machen wir Proben, dann erlaube ich mir noch sowas mal zwischendrin im Laufe des Tages wie einen Podcast zu machen. Dann geht's ja. wieder in die Küche, ja. abends haben wir Gäste, nachts komme ich nach Hause und nächsten Tag sieht's eigentlich ähnlich aus. Ne? Auch gerade in der jetzigen Zeit, wir sind jetzt noch mehr draußen, ich bin jetzt gerade noch mehr draußen, weil es jetzt für uns in Berlin relativ spannend wird, weil wir ja viel mit Sachen aus dem Wald arbeiten und da jeden Frühling. Tag genau im Frühling halt irgendwie wahnsinnig spannende Sachen gerade auf uns zukommen, bei denen, die wir jetzt auch nicht verpassen wollen. Und da werden auch meine Joggingrunden morgens etwas größer halt irgendwie. Also langweilig ist mir nicht, aber weniger soll es auch nicht sein.
Ja, ja, Wahnsinn. Ich habe in einem redaktionellen Beitrag im Guide Michelin sogar gelesen, dass du es oft schaffst, einmal die Woche in Berlin irgendwie sowas Neues auszuprobieren. Stimmt das? Restaurant oder einfach so Gastrokonzepte, dass du da doch einmal die Woche dir was gibst. Stimmt das?
Ich probiere es. Also am Wochenende, wenn wir es schaffen, gucken wir schon. Also ich wohne ja jetzt mittlerweile wunderschön am Stadtrand. Hab sozusagen mitten in der Natur, das ist, wenn man schaut, wir haben da Pferde, wir haben Kühe, man mag gar nicht glauben, dass das noch Berlin ist. Ja. Und dennoch ein Steinwurf vom Restaurant entfernt, was ja direkt in der Mitte ist. Und ich habe es da draußen sehr idyllisch, aber wenn ich auch essen gehen möchte da draußen, habe ich A, keine großartige Auswahl und B, gibt es da draußen wenig Spannendes. Und ich bin schon halt auch noch interessiert, was die Stadt, wie die sich gerade entwickelt. Das ist ja unfassbar spannend, was gerade auch in Berlin passiert in den letzten Jahren. Und ich schaue schon, dass wir am Wochenende abends mal uns in unterschiedlichsten Läden einbuchen und einfach mal gucken, was sich da gerade antut oder auftut. Und bin auch nicht abgeneigt, halt auch in altbekannte Restaurants zu gehen, wo man sagt, ich habe einfach nur mal Lust, mir einen wirklich tollen Abend zu machen, ohne Experimente.
Ja, ich habe es ja vorhin erwähnt in der Anmoderation, du bist jetzt seit über 20 Jahren im Rutz, aber du hast ja den Großteil deines kochenden Berufslebens ohnehin auch in Berlin verbracht, glaube ich, ne? Wenn du jetzt mal so zurückblickst, jetzt nehmen wir vielleicht auch diese 20 Jahre, wo du im Rutz bist, das ist ja ein Wahnsinn, was sich in Berlin getan hat, allein in den letzten 20 Jahren, oder?
Ja, ja. Das ist, also es hat sich alles verändert, muss man sagen. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe, gab es wirklich 2, 3 wirklich herausragende Restaurants. Also es waren keine, ich sag mal, wir hatten 10 Restaurants, die richtig Spaß gemacht hatten, die Ambitionen hatten, die im Sternebereich waren oder knapp drunter. Also wir hatten damals nicht viele Top-Läden, muss man sagen, aber die da waren, die waren schon, finde ich, halt zeichnend für die Stadt. Dann hatten wir ein relativ schwaches Mittelsegment, aber da gab es halt auch 1, 2 wirklich spannende Restaurants, wie zum Beispiel das alte Zollhaus, wo ich vor 25 Jahren selber auch mal arbeiten durfte. Das war damals schon ein wahnsinnig spannender Ort, aber auch einer der wenigen. Und ansonsten hatten wir in Berlin wirklich ganz, ganz grauenhafte Gastronomie. Das war also, wo ich auch in Berlin angefangen habe zu kochen, muss man sagen, waren die glorreichen Zeiten der Hochgastronomie, wenn es die mal überhaupt hier überhaupt gab, ja, generell vorbei. Die Zeiten, wo frisch gekocht wurde. Die Leute hatten keine Lust, Geld für Essen auszugeben. Die hatten keine Ahnung von einer vernünftigen Produktqualität. Denen hat Dosen Gemüse mit aufgetautem Fisch gereicht, Billigwein. Und wenn sie mal sich was gegönnt haben, haben sie es zu Hause erlebt. Also es war in eine Zeit, ich bin in eine Zeit in Berlin reingewachsen, wo wir wirklich am Bodensatz angekommen waren. Aber ich kann heute sagen, es war halt auch die Kehrtwende. Schlimmer ging's nicht. Zwischenzeitlich sind uns hier die Bäcker weggebrochen, die Metzger weggebrochen. Es hat alles wieder eine Renaissance. Also wir probieren es hier in Berlin wirklich hart aus, aber wenn sich's dann wieder erholt, dann blüht es halt wirklich extrem. Das ist wahrscheinlich so wie Lava auf einer Landschaft. Ne? Ist halt, wenn dann wieder was blüht, dann richtig saftig grün. Und das, was wir jetzt in Berlin haben, ist halt eine so spannende Gastrolandschaft, wirklich. Also wo man sagen kann, es gibt kleine individuelle Restaurants, es gibt Thekenrestaurants mit 10 Plätzen, es gibt Pop-ups, wo irgendwo auf einem Dach gegrillt wird über den Sommer. Es gibt wahnsinnig tolle Konzepte, die sich jetzt Stück für Stück auch jetzt, auch gerade auch nach der Pandemie nochmal trauen aufzutun. Also die Stadt ist, was die Konzepte angeht, am Explodieren.
Ja, und auch, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren, was eine gewisse Produktaffinität angeht. Also ich glaube, wenn man vor 20 oder 30 Jahren gesagt hätte, dass ein Großteil der Berliner Spitzengastronomie auf Projekte aus dem Umland oder auf Produkte, Entschuldigung, aus dem Umland, aus dem Geschmack Brandenburg sozusagen auf den Teller bringt, hätten viele Leute, glaube ich, einem den Vogel gezeigt. Das ist doch ein Wahnsinn, wie sich da auch die Zusammenarbeit zwischen Köchen und Landwirtschaft verändert hat. Also ich finde, man kann da sehr fasziniert, auch aus österreichischer Sicht, auf dieses Mikrobiotop Berlin-Brandenburg blicken.
Ja, naja, das ist bei uns, kann man sagen, wir haben zu der Zeit, also ich bin die Hälfte meiner Kindheit in einer Stadt groß geworden, die zweite Hälfte auf dem Land. Drei-Generationshaushalt, Kinder, Großeltern, Eltern, vorne Wasser, hinten Garten. Mein Opa stand jeden Tag hinten im Garten. Also ich bin mit den tollsten Produkten groß geworden. Meine Oma ist zur Nachbarin gegangen, die haben Huhn geschlachtet. Wir sind zum Metzger gegangen. Wir hatten noch einen richtig tollen Metzger, der brutal gute Wurst gemacht hat, halt irgendwie und tolle Fleischqualitäten hatten. Also ich bin mit den Sachen groß geworden, wie man sich das eigentlich wünscht. So bin ich halt auch aufgewachsen und das war halt auch die Produkte oder halt auch die Art von Produkten, die ich halt auch zum Kochen verwenden wollte und war persönlich gesehen unfassbar erschrocken, wo wir angefangen haben, also wo ich auch selber meine Produkte bestimmen konnte. Also wenn du anfängst, in der Hierarchie in der Küche aufzusteigen, du bist Chef de Party, du bist Sous-Chef, du bist Küchenchef und rufst den Lieferanten an und stellst fest, dass die Produkte, die du eigentlich verarbeiten möchtest, in Deutschland eigentlich gar nicht produziert werden. Beziehungsweise, wenn du sie haben möchtest, dann kommen sie halt aus Europa, irgendwo, Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich. Es war damals halt Frankreich, hatten wir, Gott sei Dank, haben wir von den Franzosen lernen können, dass es da ja funktioniert und dass man da Top-Produkte an den Start bringen kann, dass man nicht mit dem Schmarrn kochen muss, der einem damals hier produziert wurde. Halt irgendwie in Deutschland haben wir ja fast nur ausschließlich irgendwie parallel zu diesen Topo-Sachen, die es dann gab, gab es ja fast nur Holland-Produkte und zu dem damaligen Zeitpunkt bestanden die ja nur aus Nichts und Wasser. Das war ganz, ganz gruselig gewesen und habe ich gesagt, so habe ich persönlich keine Lust zu arbeiten, aber ich habe so viel Idee, so viel Leidenschaft in dem, was ich machen möchte, aber ich kann mit den Produkten nichts anfangen. Ne? Das heißt, wenn ich anrufe, meinen Lieferanten anrufe und sage, ich hätte gerne einen Zander vorne aus dem Bodden, aus dem Brachwasser, halb Salz, halb Süßwasser, da, wo sie am besten schmecken, da sagt er, kann ich dir bringen aus Kanada. Was? Nee, ich hätte ihn gerne aus der Ostsee. Nein, aus Kanada. Ostsee. Okay, ich kann dir noch Schweden anbieten. Nein, Ostsee. Nein, geht nicht. Und das ist unfassbar eigentlich. Im Grunde genommen sage ich mal, vor welchen Mauern oder in welcher Situation wir damals eigentlich auch fast festgesteckt haben. Da habe ich gesagt, okay, damit gebe ich mich persönlich nicht ab. Und das ist glücklicherweise jetzt mittlerweile auch in vielen Restaurants in der Stadt so. Wir zeigen natürlich halt auch, dass es funktioniert. Wir stellen unsere Netzwerke halt auch sehr, sehr gerne zur Verfügung, weil auch die Landwirte und die Bauern davon leben. Wenn also es lohnt sich ja für niemanden eigentlich wegen drei Karotten nach Berlin zu kommen. Aber wenn ich 10 Restaurants habe, die 3 Karotten bestellen, dann bin ich schon bei 30. Ne? Und im Grunde genommen, sage ich mal, war das eigentlich nicht nur die Challenge, Leute zu finden, die so genauso bekloppt sind wie wir, also die sagen, okay, ich mache das für euch. Also wir haben, deswegen hatten wir gesagt, okay, wir müssen auch die Erde kennenlernen, wir müssen Brandenburger Boden kennenlernen. Wir sind runter bis zum Spreewald verteilt, da haben wir halt auch Gewächshäuser etc. halt irgendwie. Aber bei jedem Bauern auf jedem Hof schmeckt das gleiche Saatgut anders. Also mussten wir erstmal gucken. Wir wollten kein Hybrid. Ich hatte die Schnauze voll von dem Wassergemüse aus Holland. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ursprüngliches Saatgut. Wir wollen kein Hybrid-Saatgut. Und dann haben wir uns erstmal unterschiedliche Sorten geholt. Also meinetwegen 20 mal Karotte, 20 mal Kohlrabi, 40 mal Tomate und haben wirklich komplette Probepflanzung gemacht bei jedem einzelnen Landwirt. Krass. Und haben geschaut, was bei ihm funktioniert und dann haben wir das miteinander verglichen und derjenige, der das beste Produkt geschafft hat, den haben wir dann sozusagen den Zuschlag gegeben und das ist sozusagen, da wird es einem schon mal nicht langweilig, ne? Aber das Schwierige ist aber wirklich auch wirklich Leute zu finden, die das mitmachen, die Bock drauf haben und dann sitzen die immer noch in Brandenburg. Der Brandenburg, der ist so ein bisschen mürrischer, ne? Ist halt irgendwie, wenn du den anrufst, sagst du hier, dann sagen die, guck mal, da ist so ein Spinner aus Berlin dran, ne? Der will, dass ich für ihn hier Kartoffeln anpflanze, ja? Und selbst wenn er das macht, ja, dann musst du die noch nach Berlin reinkriegen, weil das ist einen zu finden, der das dann auch reinbringt. Du brauchst ja dann auch tagesfrische Qualitäten und alles. Also das hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe da auch nie aufgegeben. Ich habe manchmal die besten Produkte nicht nach Berlin reingekriegt. Zum Anfang bin ich noch selber gefahren. Ich muss mich dann irgendwann entscheiden, bin ich jetzt Bauer, bin ich Fahrer oder bin ich halt auch Koch. Also ich bin gerne Koch, aber ich habe natürlich da die Ambitionen dazu, auch für den Laden immer alles und das Beste zu geben. Deswegen ist für mich jetzt auch relativ wichtig, dass ich am Stadtrand wohne, weil ich bin 25 Kilometer von hier aus in die Richtung von meinen Landwirten, das heißt 600 Meter von Brandenburg entfernt. Das heißt, wenn ich morgens losfahre, bin ich eigentlich schon hinter der Berliner Stadt, hinter dem Berliner Stadtverkehr. Das heißt, ich fahre raus, kann die Leute treffen, die ich brauche und fahre dann im Anschluss nach Berlin rein. Also das ist für mich logistisch Meisterleistung. Ja, ja. Mittlerweile können die mir auch was auf die Terrasse draufstellen halt irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, also bringst du dann teilweise wirklich auch die Ware ins Restaurant? Wirklich?
Ja, ja. Und dann sind wir da draußen halt, ich habe direkt hinterm Haus ein Naturschutzgebiet, da gehe ich halt auch selber gerne in den Wald rein. Und wenn ich morgens, jetzt fängt gerade der japanische Knöterich an, die Lerche fängt in Berlin gerade an, Nadeln zu ziehen, der Schafsbock, der ist gerade soweit, der Wunderlauch etc. halt irgendwie. Also da passiert gerade richtig viel. Und es sind auch so Sachen halt irgendwie, die wir dann da hinten auch gleich aus dem Wald rausholen oder beziehungsweise, wo wir manchmal halt auch mit meinen Jungs halt so einen kleinen Trupp bilden. Und dann einfach da morgens in den Einsatz reingehen und dann danach gleich hier in die Verarbeitung
gehen. Also irgendwie, weil du jetzt eben gesagt hast, ja, du bist halt doch Koch und so, aber du bist halt doch extrem mit dem Blick eines Landwirtes und eines Produzenten und fast auch eines F&B-Managers doch auch ausgestattet. Seit wann war denn das klar, also auch das, was du jetzt vorhin erwähnt hast, dass du dieses holländische Wassergemüse satt hattest und auf der Suche nach den Produzenten warst. Wann hat das begonnen? Hat das gleich zu Beginn, als du im Rutz 2004 die Zügel in die Hand genommen hast, begonnen oder hat sich das so peu à peu entwickelt aus einer Unzufriedenheit heraus?
Es hat sich, ich glaube, alles, was wir heute machen, hat erstmal mit einer Unzufriedenheit gestartet.
Also du bist
gepaart 2004 mit einer unfassbaren Leidenschaft. Also auch vorher schon, also auch 5, 6 Jahre vorher, wo ich auch schon Postenchef war. Ich habe bei Johannes King gearbeitet im Vorfeld. Da sind wir auch schon losgegangen und haben Feldsalat angepflanzt. Ich bin nach Werder rausgefahren, habe da Höfe aufgetan, habe von dem einen Boden geholt. Wir haben die kompletten Äpfel abgenommen, wir haben die Birnen abgenommen. Also ich habe auch damals schon in den Zeiten, wo ich auch noch kein Küchenchef war, sondern einfacher Koch war, haben wir auch damals einfach schon mal geschaut, dass wir die besten Produkte nutzen. Und dadurch, dass ich ja aus Potsdam kam, hatte ich natürlich da halt auch noch Kontakte, die ich auch heute immer noch pflege in diese Ecke. Und insofern hat es bei mir schon relativ früh angefangen. Weil ich aber
war das bei Johannes King so ein bisschen ausschlaggebender Moment auch, eine Zeit, ausschlaggebende Zeit bei ihm, bei Johannes King damals, was so diese Produktbesessenheit anging? Oder war das? Nee,
ich glaube, die hatte ich. Ich habe aber bei Johannes angefangen, weil er ähnlich tickt, ja, also weil er ist ja 2 Jahre voraus in seiner Erfahrung, und ich bin damals ganz bewusst zu Johannes gegangen, weil er so tickt und weil ich sozusagen da ein Restaurant gefunden habe, wo ich glaubte, da hinzugehören, und in der Tat habe ich auch ganz viel damals gelernt, ist jetzt über 30 Jahre jetzt wahrscheinlich her. Das ist noch vor dem Soldering-Hof, das ist, wo er noch in Berlin war, und das war halt auch eine spannende Zeit, weil im Grunde genommen kein anderer halt auch in Deutschland so gearbeitet hat, wie auch Johannes, ne? Das war halt irgendwie, deswegen war er für mich halt auch der Einzige, wo ganz klar war, dass ich bei ihm arbeiten gehe und ich sozusagen meine Affinität da sozusagen auch schon ausleben konnte. Also ich habe dann auch schon relativ früh angefangen, noch jemand, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, damals stand so ein vollkommen verrückter Kräutersammler vor der Tür. Den haben die in Berlin überall abgelehnt. Also wir reden jetzt von locker über 30 Jahren.
Ja.
Oder vielleicht sind es exakt genauso viel, ist egal. Aber da stand halt so ein Waldschrat. Also der sieht aus wie der Zauberer von den Hobbits. Weißt du, so, das ist so, das ist, wie man sich den vorstellt, mit einem schwarzen Fahrrad, einem Korb hinten drauf. Also so, so eine Mischung aus Hexer und eine relativ verstörte Person. Unfassbar intelligent. Unfassbar toller Typ. Unfassbar belesen halt auch. Aber ausgesehen hat er wirklich wie so eine kleine, schrille Comicfigur. Und dann stand er da mit seinem Fahrrad da. Der hat im Korb hinten hat er einen Raben drin gehabt, den er aufgesammelt hatte, der sich einen Flügel gebrochen hatte. Und dann stand er so mit einem Beutel vorm Fenster und hat gefragt, ob wir Wildkräuter haben wollen. Und ich bin halt dadurch, dass ich auf dem Land groß geworden bin und jeden Tag, wenn ich zur Schule wollte, hatte ich gesagt, entweder stehe ich früher auf, dann laufe ich über diese Moorwiese hinten rum, oder ich gehe auf den letzten Drücker los. Das war halt fast jeden Tag der Fall. Dann laufe ich über diese Moorwiese. Deswegen sind diese ganzen Kräuter, die da draußen wachsen, für mich halt auch irgendwie schon eine Kindheitserinnerung. Die halt auch mal, wenn ich Langeweile so getestet hatte, dann stand der da mit so einem Beutel voll Wildkräutern. Und da habe ich mir so gedacht, wahrscheinlich hätte jeder in diesem Augenblick gedacht, das sind keine Wildkräuter, das ist Unkraut. Da gehst du mit dem Rasenmäher drüber, dann hat sich's, ne? Ja. Und der hat in Berlin auch keinen gefunden, der ihn auch irgendwie zugehört hat. Ne? Der wurde halt von Tür zu Tür geschickt halt irgendwie, hatte keiner Interesse gehabt. Und da habe ich gesagt, komm mal rein, erklär mir mal, was du da dran siehst oder warum du glaubst, dass das für uns spannend ist. Und da ist sozusagen aus diesem Waldschrat, der da vor 30 Jahren vor der Tür stand, eine unfassbar spannende Zusammenarbeit entstanden. Das hat irgendwie, ich habe in dieser Zeit unfassbar viel, auch bis heute noch, über Wildkräuter gelernt oder Wildfrüchte, und hatte halt auch wirklich einen Experten an meiner Seite gehabt, halt auch Pilze etc., wo ich so von der Pike auf wirklich nicht nur gelernt habe, dass, also wenn man als Kind aufwächst, also ich rede jetzt davon, dass ich vielleicht 24 oder so war, also ich bin ja noch aus einer Kindheit aufgewachsen, wo, also es gibt ja Eltern, die ihre Kinder beschützen wollen und sagen im Grunde genommen, wenn man draußen in die Natur ausgeht, ich habe ja selber 3, und wenn die alle in eine andere Richtung rennen, musst du halt entscheiden, wie du dich deinen Kindern gegenüber verhältst, ne? Und die meisten Eltern sagen erstmal prinzipiell, du darfst gar nichts essen, weil die Selektion von dem, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, halt dann später gelernt werden muss. Die meisten lernen es eigentlich nie, und so wachsen wir eigentlich auf. Am besten pflücken nur die Beeren, die im Garten wachsen, halt irgendwie. Auf Kniehöhe sind, und alles andere, was höher ist, halt irgendwie wie Vogelbeeren etc., war ja schon raus. Insofern bin ich sozusagen halt auch so noch mit so einer Erziehung so ein bisschen groß geworden, und deswegen glaubt man halt wahrscheinlich halt auch instinktiv, dass da draußen wahnsinnig viele Sachen giftig und toxisch sind, und es ist halt erstaunlich, wie wenig Sachen wirklich giftig, toxisch sind oder beziehungsweise die meisten Sachen kriegst du, selbst wenn mit minimal toxischer Inhalt dabei ist, kriegst du das halt über 80 Grad mit der Temperatur manche Sachen reguliert, wie zum Beispiel bei den Vogelbeeren, ne, wenn man sie erwärmt, da gibt es halt viele andere Sachen auch. Und insofern war das halt schon mal für mich auch ein wahnsinnig spannender Moment mit Hans da, und da hat halt auch so eine Reise begonnen. Ne? Und das ist halt immer, wenn man...
Hans hieß der Typ jetzt. Genau.
Ja, okay. Kräuterhans.
Kräuterhans. Mit dem arbeitest du bis heute zusammen. Also das ist.
Ja. Mittlerweile fährt er nicht mit dem Fahrrad, sondern mittlerweile nimmt er das Auto, ist halt auch ein bisschen klappriger, aber nicht wenig versierter. Ja. Und macht es jetzt auch nicht mehr für jeden. Also er macht es, glaube ich, nur noch für uns, wo man sagt halt irgendwie, weil da jetzt auch über die Jahre eine Verbundenheit und Freundschaft entstanden ist halt, aber das ist halt, der fährt auch irgendwo, ich habe bis heute noch nicht, er holt für uns jeden Herbst zum Beispiel 400 Kilo Wildquitten irgendwo in Spandau hinten aus dem Naturschutzgebiet. Ich weiß bis heute noch nicht, wo er die Dinge herholt. Ich bin viel unterwegs, also irgendwann, er sagt es mir auch nicht. Ja. Ich bin viel unterwegs.
Weißt du tatsächlich wirklich gar nicht, also er verrät es dir nicht, und du weißt dann zum Beispiel auch nicht unbedingt jetzt, wo jede Quitte genau herkommt. So.
Bei den Quitten, da ist er sehr eigen, ja. Den Rest, den finde ich ja auch bei mir, ja. Aber es ist ja dann teilweise halt auch, sage ich mal, so kleine Wildbirnen oder wilde Marillen und alles halt irgendwie, die hat er da draußen halt in einer anderen Menge halt irgendwie. Aber das ist, glaube ich, das findet man, aber auch diese Wildquitte an sich und diese Menge, ja, das ist eine Sache halt irgendwie, da sind wir auch immer noch in einer sehr, sehr schönen Partnerschaft.
Ja. Als du 2004 dann das Rutz als Küchenchef übernommen hast, wie groß war denn das Produzentennetzwerk jetzt, das du heute hast und das ja wirklich schon sehr, sehr vollständig, aber das doch sehr beeindruckend ist. Wie war das damals? Hast du damals halt so das eine oder andere aus der Region bezogen und der Rest musste halt irgendwie Großhandel sein? Wie kann man sich das einfach vor 20 Jahren grob vorstellen?
Also es war, glaube ich, genau zu der Zeit, wo ich mit Lars Rutz das Konzept hier überdacht habe und geschrieben habe. Das war zu der Harlekin-Zeit. Und es war auch dieser zündende Moment mit dem Zander, wo ich gesagt habe, halt irgendwie, ich will das anders machen. Und das war für mich der Punkt gewesen. Also vorher habe ich aus Leidenschaft agiert. Und das war eine Geschichte zu viel gewesen halt irgendwie für mich persönlich halt, wo ich gesagt habe halt, ich muss da was ändern, ich muss es selber in die Hand nehmen, ich habe keine Lust, den ganzen Tag nur rumzutelefonieren, um sowieso nur Überseeware zu kriegen, und das ist halt, wir müssen eine Struktur aufbauen. Das war halt sozusagen auch Konzeptpfeiler hier gewesen, einer von mehreren, und dass wir diese Regionalität aufbauen, aber das Netzwerk hatte gerade angefangen, muss ich sagen, also das, ich hatte das ja immer so parallel, ich kam ja, wo ich ins Harlekin gegangen bin, kam ich ja gerade aus 3 Jahren Schwarzwald zurück, das heißt, ich habe hier nur eine neue Struktur aufgebaut, ich bin wirklich damals erstmal auch in Brandenburg rumgefahren, und da gibt es teilweise halt bis hin zu so einen Tischen halt irgendwie, die von den Höfen stehen, ist halt irgendwie, der eine stellt da Eier raus, dann bin ich reingegangen, habe mir die Hühner angeguckt, habe gesagt, Mensch, wie viele Eier hast du denn da, womit fütterst du die denn halt, wie hältst du denn, und wie viel hast du denn eigentlich? Dann hat da irgendeiner schwarze Johannisbeermarmelade vor der Tür zu stehen gehabt. Da habe ich gesagt, du, wenn du schwarze Johannisbeermarmelade machen kannst, vielleicht hast du ja ein paar Beeren für uns übrig halt. Und dann haben wir wirklich relativ klein angefangen. Wir haben relativ früh mit dem Müritzfischern angefangen, weil da mir der Nachhaltigkeitsgedanke extrem gut gefällt. Also wie zum Beispiel, wenn es jetzt um Aal zum Beispiel geht oder halt um Krebse, da arbeiten die mit Besatz, also alles das, was rausnehmen und was knapp wird, setzen die sozusagen als Kleintier nach. Das heißt, es
war
wird
der halt Aal damals schon, war das damals schon Thema? Aal und Nachhaltigkeit, war der damals schon gefährdet? Tatsächlich, okay. Ja. Weil es ist ja heute wirklich sehr stark,
heute, sehr, sehr stark heute, gefährdet. Heute wissen wir es.
Ja.
Damals, also mir war das vollkommen klar gewesen halt, also wir hatten damals halt vielleicht noch 2% vom Weltbestand, heute haben wir noch einen, ja, also eher vom Aussterben bedroht, deswegen ist, wenn ich nach Spanien rüberfliege und diese Glasaltpackung in den Tiefkühltruhen sehe, dann kriege ich Hass. Ja. Ich mag Aal, ich bin auch mit Aal groß geworden, habe den als Kind auch selber geangelt. Aber ich sag mal, den als Glasaal da wegzufrieren, um den sinnlos irgendwo in die Gerichte mit reinzuschmeißen, halt ein Tier, was vom Aussterben bedroht ist, das hat mich schon damals gestört. Insofern, sage ich mal, haben wir hier ganz lange Zeit eigentlich gar keinen Aal verkauft. Mhm. Wir haben aufgehört, Thunfisch zu verkaufen, was ich vorher gemacht hatte. Das war so ein, das war damals noch die Nachhaltigkeit. Nachhinein hat sich das alles, sagen wir mal, in unseren Regionalgedanken halt auch mit reingegeben halt. Wir haben kein Aal verkauft, wir haben hier noch nie Wildkaviar verkauft, der ja damals noch erhältlich war.
Damals, genau, ich glaube, das hat so 2006 oder 2007 ist das, glaube ich, dann verboten worden, ne?
Genau, und ich habe halt, glaube ich, seit 2002 oder so auch kein Wildkaviar mehr verkauft und habe auch lange Zeit gar kein Kaviar gehabt, immer mal probiert. Wir haben jetzt wieder gestartet, wo die Qualitäten langsam besser werden und wo man auch Kaviar hat. Der herausragend schmeckt halt, da haben wir lange gebraucht, aber das hat mir auch wieder Kreativität gegeben, weil wenn ich kein Störkaviar habe, also wir haben ja wirklich angefangen von jedem Tier die Rogen zu verarbeiten, ob Kaviar, Wildsteinbutt oder selbst bis zum Wildbarsch, dass wir da draus entweder Rogen vom Hecht, den Kaviar machen selber halt, von den Forellen. Also es gibt so viele tolle Eier. Das ist auch so ein Grundgedanke, wo ich sage, ich brauche eigentlich nicht dieses Luxusgut Kaviar, obwohl ich Kaviar wirklich sehr gerne mag. Aber ich brauche eigentlich eher das Geschmacksbild. Ne? Ich brauche den leichten Fisch, ich brauche die Jodigkeit, ich brauche die Cremigkeit, ich brauche eigentlich das, was der Kaviar ist. Und dafür brauche ich nicht unbedingt Fischeier vom Stör. Das kriege ich halt entweder eingesalzen oder halt auch luftgetrocknet halt auch von anderen Tieren in mein Essen rein. Insofern hat mir lange Zeit auch gar kein Kaviar gefehlt. Aber wir haben damals schon geschaut, dass wir da halt nachhaltig arbeiten und dass wir halt einfach mit Menschenverstand arbeiten halt. Und manche Sachen gehen halt nicht. Und das wurde halt immer mehr natürlich später halt auch wichtige Konzepte.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache für die Rolling Pin Convention. Du fragst dich, was die Zukunft der Gastronomie und Hotellerie bereithält, dann darfst du die Rolling Pin Convention Austria auf keinen Fall verpassen. Mit über 50 renommierten Speakerinnen und Speakern, 4 inspirierenden Welten und 4 Bühnen zieht dieses Symposium jährlich 8000 begeisterte Besucherinnen und Besucher an und ist somit das größte seiner Art in Österreich. Lass dich in unsere vielfältigen Welten entführen und lausche den kreativsten Köpfen der Branche. Durch mitreißende Demonstrationen, spannende Keynotes, anregende Gespräche und exklusive Masterclasses erfährst du, wohin sich die Gastronomie wirklich entwickeln wird. Erkunde unsere interaktive Expo-Area, die sich auf über 6000 Quadratmeter erstreckt. Treffe faszinierende Produzenten und Lieferanten, die dich und deine Gäste garantiert ins Staunen versetzen. Lass dir diese Gelegenheit also nicht entgehen und check dir jetzt noch dein Ticket. So viel können wir dir versprechen, du wirst begeistert sein. Alle Informationen zur Rolling Pin Convention vom 13. bis zum 14. Mai 2024 in Graz findest du in unseren Shownotes und unter www.rollingpinconvention.at. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Finde ich total spannend, weil mir das gar nicht klar war, dass das schon so früh so ambitioniert begonnen hat. Ich finde, das Rutz ist jetzt auch nicht das lauteste Restaurant, dass das am plakativsten hinaus posaunt, das Ganze, was ich auch sehr sympathisch finde irgendwie und auch sehr nochmal eine Spur authentischer finde. Was man schon mitbekommen hat, das war, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ungefähr 2 Jahre her oder so, und was so in die ähnliche Schiene geht, war diese Sache mit dem Karpfen, Dry-Aging, alles vom Karpfen, das hat man dann schon irgendwie ganz toll mitbekommen und ich fand das halt deswegen so super, weil das war halt ein 3-Sterner, der jetzt einfach mal auf Karpfen geht. Ja, also eine eigentlich unerhörte Sache schon fast.
Dafür sind wir gerne zu haben.
Ja, wie kam es dazu?
Also im Grunde genommen ist es so, also ich muss minimal ausfüllen, ich mache es nicht so lange, aber in der Zeit, wo ich Kind war, durfte ich im Fluss noch baden und schwimmen gehen. Wo ich Teenager war, waren die Flüsse komplett verdreckt. Die waren, weil die Industrie keine Filteranlagen hatte, weil ganz viel in die deutschen Flüsse eingeleitet wurde und wahrscheinlich auch nicht nur in die deutschen, sondern das fing halt meinetwegen beim Rhein zum Beispiel halt auch weit oben an. Insofern waren, wo ich Jugendlicher war, waren die Flüsse fast alle am Kippen. Da musste was passieren, da ist auch was passiert und dann hat man extrem lange gebraucht, bis man wirklich wieder vernünftige Wasserqualitäten, so wie heute hat. Da muss man auch viel für machen. Und ich bin aber durch diese Zeit durchgegangen, auch wenn du am Wasser groß wirst und siehst, dass auf einmal mehr Fische mit dem Rücken nach oben schwimmen, also tot sind, als dass Fische gefühlt im Wasser schwimmen halt und du angelst und die haben alle Geschwüre und Tumore und alles halt. Da hast du das Gefühl, da muss dringend was getan werden, aber das macht auch was mit dir. Du isst diesen Fisch natürlich halt auch nicht mehr, dann gehst du auch nicht mehr angeln. Es hat also sozusagen lange auch gebraucht, bis dieses Vertrauen, finde ich, halt auch wieder in unsere Gewässer zurückgekommen ist. Und wir haben dann aber halt auch an dem Punkt angesetzt, wo ich gemerkt habe, halt, wir haben diesen Fisch, die Gewässer sind wieder sauber. Wir haben auch wieder, sage ich mal, die Natur hat sich extrem erholt. Es steht besser da als denn je. Haben wir halt auch angefangen, zum Beispiel halt uns dann halt auch Flüsse zu suchen, wo man sagt, wir haben wirklich mit den Müritzfischern, von der Müritz bis zur Ostsee hoch, haben die ja unfassbar viele Gewässer und Seen, die die bewirtschaften. Und dann haben wir uns da zum Beispiel Wasserproben geben lassen. Das, wo man sagt, irgendwie, und dann haben wir auf der Landkarte Kreuze gemacht, wo welcher See, von dem, wem wollen wir beliefert werden halt irgendwie und von welchem halt nicht. Also wir haben halt.
Ach, krass, also du hast eigentlich mit der Wasserprobe begonnen, um dann zu wissen, okay, wo ist das Wasser super, wo könnte der Fisch gut sein? So.
Ja, genau. Das war die Idee. Wo hast du tolle Wasserqualität? Krass. Mittlerweile untersuchen wir die halt auch auf den Algengehalt, weil der Fisch schmeckt ja nach dem, wo drin er schwimmt.
Das vor heißt, allem der Karpfen, ne?
Ja, vor allem der Karpfen, da dient uns das halt. Und insofern, sage ich mal, sind wir bei dem Karpfen auch rangegangen. Wir waren aber schon an der Müritz. Die Müritz ist ein Naturschutzgebiet halt. Also klarer kann das Wasser bei uns in der Region nicht mehr werden. Das ist eine wahnsinnig schöne Landschaft. Da darfst du nicht mit Auto reinfahren, nicht mit dem Motorboot drauf fahren. Das heißt, wir haben einfach geschaut, nee, und der Karpfen an sich ist eigentlich bei mir eine lange Zeit kein Thema gewesen. Es war so ein im Unterbewusstsein so ein Aufflackern gewesen. Ne? Also du denkst darüber nach, was macht Sinn oder nicht. Also wir wollen jetzt auch nicht mit aller Gewalt einfach nur alle Fische raushauen, obwohl die vielleicht nicht schmecken. Das ist schon so, dass wir den höchsten Genuss suchen. Ne? So wie wir jetzt gerade zum Beispiel Stint haben. Stint, den haben wir ausgebacken, der schmeckt nach Gurke. Wunderbarer Fisch, der hat jetzt die Saison, jetzt ist der toll. In einem Monat wird das Wasser zu warm, dann gehen die Stinten nicht mehr, dann hören wir damit auf. Und mit dem Karpfen haben wir halt auch, das war eigentlich halt auch so die Geschichte. Ich war halt beim Fischen, also in Spanien. Ich fahre immer, um mal den Kopf frei zu kriegen, mit dem Kumpel, mach das Handy aus. Früher hat man keinen Empfang. Mittlerweile ist der Empfang ein bisschen besser, mach Handy trotzdem aus. Und da fahren wir halt irgendwie so für 7 oder 10 Tage, fahren wir da oben in die Berge, gehen da einfach zum Fischen. Also wir nehmen uns einen Geländewagen, wir nehmen uns ein paar Routen, stellen einen Grill hin, machen den Kühlschrank mit Bier voll und dann machen wir uns so eine Männerwoche, Kopf freikriegen, angeln, an der Natur sein, früh aufstehen und einfach mal so ein bisschen rebooten. Und da oben, das ist halt unfassbar schön, Landschaft halt irgendwie. Also wir sind direkt an der Landesgrenze zwischen Katalonien und Aragon und da den Berg rauf. Und du hast da halt einfach unfassbare Natur, menschenleer. Und das ist halt einfach mal eine Sache, die ich mittlerweile extrem schätze halt auch, gerade auch mit Freunden da oben gemeinsam Zeit zu verbringen. Und da ist mir halt, währenddessen ich da mitten im Fluss stand, ist mir halt so ein torpedoartig halt so ein großer Karpfen in die Beine reingeschwommen. Und dann habe ich mal so drauf geachtet halt, da oben, die hatten einen unfassbaren Karpfenbestand, weil die Karpfen da oben scheinbar irgendwie keinen natürlichen Feind hatten. Ja, auf jeden Fall ist, wenn man halt auch ein bisschen runterfahren will und ein bisschen Zeit haben möchte, Gedanken zu Ende zu denken. Wenn man halt nicht immer nur im Beat sein will, ist es da oben eine unfassbar schöne Gegend dafür. Mhm. Und da ist mir halt beim Angeln aufgefallen, dass da oben in diesen Gewässern, also der Sincre, der Segre und der Ebro, das sind ja sozusagen dann die drei Quellflüsse, die dann alle Ebro werden. Und wir gehen meistens in die kleineren Seitenarme und die waren voll mit Karpfen.
Ja,
also
ah, ja.
Also, aber auch richtig große Teile. Also du hast dann die Karpfen teilweise, weil die dann halt nicht nur, Getreide oder so, oder sag ich mal, auch nicht nur vegetarisch sich ernähren, die essen ja Karpfen, essen ja auch Krebs teilweise. Die haben da, um die da oben Nahrung zu finden, haben die da, glaube ich, sind die, gehen die teilweise sogar auf die Jagd. Das heißt halt irgendwie, wenn du da am Angeln bist, kriegst du die halt so auf Welsköder halt irgendwie. Und wenn du mal so ein 35er oder 40 Kilo großen Karpfen an der Spinnrute hast,
da schlägt das Fischerherz höher.
Ja. Das, da passiert was, ne? Das direkt, ja. Wenn er noch mit der Strömung geht. Aber es ist halt einfach so, dann hast du halt einfach da oben auch halt auch Zeit, drüber nachzudenken. Ne? Du siehst die Karpfen, die haben eine unfassbar schöne Qualität und dann denkst du darüber nach, warum essen wir eigentlich keinen Karpfen? Ne? Und es gibt eigentlich keine Antwort. Dann denkst du darüber nach, in Japan ist ein Karpfen wirklich beim Koi-Karpfen angefangen, aber auch runtergebrochen zu allen Qualitäten. Ist ein Karpfen wirklich anerkannter, in der Kultur angekommener Fisch. Unfassbar geschätzt, ne? Und nur wir, sag ich mal, in Europa stellen uns da so ein bisschen dusselig an, muss man mal sagen.
Schwieriges Image, auch in Österreich, ja, in Österreich, der Weihnachtskarpfen und so. Schwieriges Image. Und keine einfache Sache, ja. Es passiert was, aber, also auch wegen Menschen wie dir passiert was, aber noch vor 10 Jahren war das Image noch weiter unten, ja.
Es gab eigentlich fast keinen mehr. Ne? Es hat irgendwie auch selbst Weihnachten wollten keiner irgendwie so haben.
Nein.
Und ich habe mir einfach mal drüber nachgedacht, woran liegt es. Ne? Also ich habe ja, für mich war Karpfen Heiligabend. Meine Großmutter, Heiligabend, Karpfen. Die hat das Tier 3 Wochen in der Badewanne gehalten. Also Baden war 3 Wochen bei meiner Oma tabu.
Auswässern.
Da schwamm der Fisch.
Ja.
Und Heiligabend, einen Tag vorher, hat sie den geschlachtet. Dann hat die eine Fischsuppe draus gekocht. Aus dem Kopf und aus den Karkassen. Die durfte schön selber essen. Als Kind war ich so für den Fischkopf noch nicht zu haben. Ich bin heute darüber sehr dankbar, weil mir sozusagen heute da etwas geschenkt wurde, was mir heute nichts mehr ausmacht. Also ich kann das heute auch sehr wertschätzen, Bäckchen und so zu essen. Und aber damals war ich noch nicht so weit gewesen und Karpfen an sich war halt auch nicht mein Lieblingsfisch, wo ich Kind war. Aber dadurch, dass es halt jedes Jahr zu Heiligabend das Gericht gab, halt mit unfassbar viel Butter gebraten, ne, es hat irgendwie, hat mir das von Jahr zu Jahr besser geschmeckt. Zum Anfang hat mir nur die Haut geschmeckt, denn das Fleisch. Und die Gräten, die kanntest du ja sowieso von vornherein, aber welcher Fisch hat jetzt, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum sowieso keine Gräten? Ne? Das ist sozusagen, also ob nun Forelle oder halt, das war jetzt vielleicht auch gar nicht so das Tragende, aber für viele Leute ist es halt modriger Geschmack.
Viele Gräten, sagt man in Österreich, ja.
Ja. Und das ist so eine Sache halt irgendwie, ich habe mal einfach mal drüber nachgedacht, woran liegt es und ich sag mal, das muss sich ja verändern lassen, ne? Also beziehungsweise, und dann haben wir uns halt mit dem Karpfen halt lange Zeit wirklich auseinandergesetzt, ne? Das ist eine Sache halt irgendwie, Punkt 1, was kannst du davon essen? Das Spannendste, was ich eigentlich an dem Tier gefunden habe, war die Milch, ne? Also die männlichen Tiere im Winter. Das ist sozusagen wie leicht fischiges Kalbsbries. Unfassbare Überraschung, muss ich sagen. Das war das größte Highlight. Das zweite, was mich extrem positiv überrascht hatte, in den Anfängen, wo wir probiert hatten, dass der Rogen von dem Karpfen unfassbar lecker schmeckt. Also, dass der überhaupt nicht fischig, nicht tranig schmeckt. Dass er so einen feinfischigen, eher nussiges Aroma hat. Also, wollen wir auch Butaga draus machen oder wir machen auch Kaviar draus. Also, der Rogen war relativ schnell Thema bei uns gewesen. Und dann haben wir einfach mal darüber nachgedacht, wie wir das Image für uns persönlich aufbessern können oder beziehungsweise, dass wir halt nicht so wie meine Großmutter den Karpfen in einen Liter ausgelassener Butter schwimmen lassen, sondern wo man sagt, okay, das ist, was kann er eigentlich? Ne? Und deswegen war für mich relativ klar, ich lege mich mit dem Karpfen mit dem Bluefin-Thunfisch an oder mit dem Thunfisch an sich, wo ich sage, ich gucke, dass ich da vielleicht Cuts draus mache, die roh gegessen werden können und schaue halt, dass ich den Fisch so weit ausprobiere, bis der die höchste Qualität erreicht. Und dazu gehört halt auch, dass man halt, was wir festgestellt haben, der Algengehalt im Wasser, ab Oktober hört das Wasser auf zu blühen, die Pflanzen ziehen sich zurück, ab Oktober hast du wirklich ein rein klares Wasser, das geht jetzt bis Ende März, langsam in den April rein.
Also dann die kalten ist auch Monate,
vorbei.
Ja.
Genau, und da ist es halt auch wirklich, wo man sagt, okay, der Fisch hat die beste Temperatur, der hat halt das beste Fett, weil der durch das kalte Wetter halt einfach auch einen besseren Geschmack hat. Und dadurch, dass der halt nicht dieses Wasser filtert, halt irgendwie, wo diese ganzen Mikropartikel drin sind, von den Wasserpflanzen, hat der halt auch den geringsten modrigen Geschmack.
Ja.
Und das ist das eine. Dann wollten wir den trotzdem dann loswerden, dann haben wir den Ekejime geschlachtet, wo wir sagen, also ähnlich, also wo wir, da haben wir uns am Thunfisch angelehnt, halt irgendwie, der muss auch Ekejime geschlachtet werden, halt, dass das Nervenwasser ausläuft. Auch wenn du in die Fischreifung reingehst, musst du tendenziell sowieso Ekejime schlachten, weil dieses Nervenwasser dafür sorgt, dass das Fischeiweiß schneller verdirbt. Also insofern war Ikijime Schlachten das nächste, also das Nervenwasser rausnehmen.
Und das macht das offenbar Blut, wirklich so einen großen Unterschied auch, ne? Das Ikijime Schlachten zum normalen für den Reifeprozess dann auch.
Ja.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja. Ja, ja. Und A, kannst du dadurch erst reifen, weil ansonsten würde er dir halt verderben. Also wir haben mal das längste ausprobiert, wo wir dann gesagt haben, waren 17 Tage Dry Age. Das heißt, das ist eine lange Zeit, also da würde jeder Fisch ohne Ikijime kaputt gehen. Und nach 17 Tagen war es dann auch wirklich nicht mehr schön. Okay. Wir müssen noch keine 17 Tage. Ich möchte meinen Gästen nicht zeigen, wie lange man ihn reifen kann, sondern wie gut man das Beste raus. Wir haben uns auf eine Größe geeinigt, 4 bis 5,5 Kilo. Nicht kleiner, nicht größer. Perfekter Geschmack, perfekte Farbe. Ikijime geschlachtet. Und dann gehen wir 5 Tage ins Dry Aging rein. Und das ist sozusagen für uns perfekt. Und dann haben wir ein Fleisch, und das ist auch wieder ein Vorteil oben bei den Müritzfischern, die haben unfassbare Reserven an Krebsen, weil gerade auch Krebs überhaupt nicht en vogue ist, weil die ihre Tiere da auch schützen halt. Also die haben da, die Karpfen ernähren sich da von den normalen Flusskrebsen, von den Kleinkrebsen. Das heißt, die haben auch nochmal einen besseren Geschmack. Und was total spannend ist, die haben ein Fleisch, wenn die sozusagen ab 4,5 Kilo kommen, umso größer die werden, was wirklich fast so ein bisschen an Yellowfin erinnert. Also leicht rötliches, total angenehm aussehendes Fleisch. Ne? Also wenn die jünger sind, sehen die so ein bisschen aus wie Gelbschwanzmakrele.
Ja.
Und also leicht ins Rosé gehende. Und sobald die ein bisschen älter werden, fangen die an, so ein bisschen wahnsinnig schönes Rot aufzubauen. Ne? Also mit Blutfin müssen wir uns jetzt nicht vergleichen. Aber ich sag mal, was die Farbe angeht, und das fand ich halt total spannend, wo man sagt, okay, das können wir auf jeden Fall einsetzen. Und das, so haben wir uns halt rangetastet. Ne? Und dann haben wir halt geschaut, auch wenn wir den nachher schneiden, wie kriegen wir den perfekten Cut rein, wie kriegen wir das ganze Tier verarbeitet und was kann man draus machen? Und ich habe gesagt, ich gehe erst dann mit auf die Karte, wenn wir den Karpfen auf einen eigenen Podest setzen können, der mit dem Thunfisch vergleichbar ist. Ne? Also wir müssen uns da nicht vergleichen, aber ich gesagt, wenn wir
aber auf das war die Niveau Benchmark sind, so.
Das war die Benchmark. Ich gesagt, wenn das mich genauso umhaut, wie Leute gerne Thunfisch essen, wenn ich das mit Karpfen hinschaffe, dann gehen wir auf die Karte. Und bis dahin haben wir halt auch wirklich geguckt, haben Garum angesetzt, um sozusagen geschmackseigene Extrakte halt anzusetzen und haben ganz viel ausprobiert, dass wir wirklich das Höchstmaß und das Optimum aus dem Tier rausholen. Und dann sind wir an unseren Gast rausgegangen. Und sag mal, das ist von dem Tag, wo ich am Fischen war und dem Tag, wo wir angefangen haben, sage ich mal, möchte ich nicht lügen, sind bestimmt 5 Jahre vergangen.
Ah, doch, ja, ich wollte nämlich gerade fragen. Ja, das klingt alles jetzt so im Schnelldurchlauf, klingt das alles so recht locker flockig, aber das braucht Zeit. Ne?
Es fängt auch schon damit an, dass dir keiner, also wenn ich meinen Müritzfischern sage, bringt mir mal im April, ich weiß, der schmeckt modrig, oder bringt mir im Mai mal einen Karpfen, die fangen die gar nicht mehr. Ne? Das fängt schon damit an, halt, dass im Winter gehen die halt in die Mitte vom See, dann kriegen die besser gefischt. Karpfen gehen nicht unweigerlich in Häusen rein, also die müssen halt noch richtig befischt werden. Und es fängt schon mit so Kleinigkeiten an. Im Sommer verteilen die sich nachher im ganzen See. Du findest die nicht mehr so leicht und das sind so Kleinigkeiten. Du hast nicht mehr das gleiche Geschmacksbild und wir haben immer wirklich konstant in den Wintermonaten halt weitergearbeitet und haben auch dann mit Koji oder Shio-Koji halt experimentiert, dass wir sozusagen schauen, dass wir das Fischeiweiß so ganz leicht denaturieren lassen.
Ja.
Und haben uns da wirklich Zeit gelassen, weil ich hatte keinen Stress. Aber es gab so einen Punkt, wo ich so sage, das ist das Beste, was wir rausholen können. Mich haut es vom Hocker und damit gehen wir jetzt raus. Und das ist sozusagen auch eine Herangehensweise, die wir bei allem haben. Also wir wollen jetzt nicht mit aller Gewalt regional sein, Ja, also regional ist auch eine Lüge. Wir arbeiten national. Also wir möchten die besten Aromen, die Kindheitserinnerungen, die besten Produkte, die wir im Land haben, die Aromenbilder, die wir kennengelernt haben in Deutschland, die sammeln wir auf. Und ich suche mir die Produzenten, die am dichtesten dran sind.
Ja.
Und die kürzesten Wege. Und deswegen, wir fahren halt auch regional, können wir eigentlich gar nicht sagen, weil ich sag mal, ich fahre leidenschaftlich gern an die Nordsee. Und auch dort haben wir Fischer, wir bekommen Hummer und Krebse von Helgoland, wir bekommen unterschiedliche Muscheln, wir bekommen unterschiedliche Algen mittlerweile. Wir sind mittlerweile bei über 8 ansässigen Algen, die wir uns liefern lassen.
Ah, krass.
Wir lassen Dünenkräuter sammeln für uns und, und. Also das ist eine Sache. Und das ist halt auch, sage ich mal, wenn ich jetzt regional sage und sage, wir fahren 500 Kilometer an die Nordsee, dann muss man sagen, dann ist das eine Interpretation. Aber es ist natürlich regional gedacht und wir versuchen mit den Sachen, die wir am dichtesten rankriegen, halt auch hier sozusagen zu uns liefern zu lassen. Nur wenn wir keinen haben, der eine bestimmte Sache kann, dann wir kriegen unser Reh jetzt gerade halt auch von aus Bayern unten halt, weil wir da einen gefunden haben. Wir brauchen 15 Rücken in der Woche. Das schafft mein Jäger in der Schorfweide nicht. Das heißt, wenn ich im Zollhaus einen Rehrücken bestelle, zum Beispiel, dann kriegen wir den als Tagesempfehlung. Wenn ein Hirsch oder ein Dammhirsch geschossen hat oder ein Schmaltier, dann ruft er mich an. Dann sage ich, okay, bring mir das und das. Den Rest macht dann die Wurst, die wir dann auch abnehmen. Und dann können wir sozusagen individuell arbeiten. Das haben wir hier früher in der Weinbar auch gekonnt. Also sag mal, individuell funktioniert, aber wenn ich konstant die Hütte voll habe und 15 Rücken brauche, das heißt halt, es sind 60 Rehe im Monat. Und dann auch den höchsten Anspruch, beste Zerlegung, bester Schuss, bester Treffer, hygienische Zerlegung, hygienischer Transport und, und. Und da sind wir jetzt zum Beispiel mit unseren Rehen durch einen glücklichen Zufall zum Beispiel jetzt auch im Bayerischen Wald gelandet, weil da die Bedingungen am besten sind.
Ja.
Und
wie waren das jetzt eigentlich? Nochmal kurz zurück zum Karpfen. Gibt es da auch so diese Momente, wo man sich denkt, irgendwie, vielleicht ist mir das doch zu viel Risiko. Ich muss ja doch meine 3 Sterne halten. Ich will ja meine 3 Sterne bestätigen. Wenn ich jetzt mit dem Karpfen komme, Nee, gab es solche Momente nicht?
Nie. Ich habe es eher von der anderen Seite aufgezogen. Weil im Grunde genommen, sage ich mal, ist das, was wir machen, so viel von uns. Also das, was wir hier tun, ich vergleiche das mittlerweile gerne mit dem Rutz, mit unserem Wohnzimmer. Das ist auch, wir schauen, dass wir Produkte rankriegen, wir schauen, dass wir kreative Ideen umsetzen, wir schauen, dass wir tolle Gerichte umsetzen, wir schauen, dass wir die beste alkoholfreie Begleitung rankriegen, wir haben mittlerweile die beste oder die anerkannteste Sommeliere bei uns halt irgendwie, wir sorgen dafür, dass die beste Weinauswahl bei uns empfohlen wird und dass wir die spannendste Gastronomie machen können und das alles vom Herzen. Also es kommt sozusagen, es ist eher so wie ein Wohnzimmer, also wir schauen, dass wir eine Atmosphäre schaffen halt, in der wir uns wohlfühlen, unser Wohnzimmer ist und wir sehen es eher so, dass die Gäste, dass wir uns freuen, das mit unseren Gästen zu teilen, dass die sozusagen einen Abend mit uns in unserem Wohnzimmer einen Abend verbringen können. Mhm. Und dieser Gedanke vom Kochen und von dem, wie wir es machen wollen und was wir machen, ist weitaus größer als Bewertung. Und dadurch, dass ich, wo ich auch angefangen habe, gar keine Bewertungskriterien für uns existiert haben. Ja, also sage ich mal, deutsch, regional, Gemüsegerichte. Das war ja zu der Zeit, wo ich angefangen habe, unfassbar. Ja, wenn du einen Gemüsegang drauf gemacht hast, wo ist der Fleisch, wo ist der Fisch, da drehen die Leute den Teller um. Ne? Und die Restaurantkritiker auch, die sagen, es war ja die ältere Generation noch gewesen, ne? Wo man sagt hat, irgendwie, die hatten ja ganz klar ihre Vorstellung. Und die Vorstellungen waren zu 90% frankophil, auf keinen Fall deutsch. Wenn du deutsch angefangen hast, war das schon nicht mehr fein und schick genug. Und im Grunde genommen halt auch genau das Gleiche halt, was die Produkte angeht. Es hat irgendwie, wenn du nicht nur die High-End-Produkte durchgejagt hattest, hat es erstmal keiner wirklich, also die Gäste schon, aber von den Restaurantkritikern keiner anerkannt.
Wurde das nicht ernst genommen.
Und das wurde eher abgewatscht. Insofern habe ich gesagt, es ist aber auch, das ist nicht das Medium, sondern es sind ja dann immer nur einzelne Menschen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich vielleicht jemand in Frankreich, der vielleicht noch eine ganz andere Affinität hat oder ein anderes Produktverständnis hat, mich vielleicht genauso abgewatscht hätte, halt wie zum Beispiel halt jemand aus Berlin. Aber wir wurden ja auch nicht abgewatscht. Aber im Grunde genommen, sage ich mal, war das auf jeden Fall nicht Everybody Darling, was wir gemacht haben, was unsere Restaurantkritiker angeht. Und dass wir dafür einen Stern gekriegt haben, hat uns riesig gefreut. Aber wir sind auch ewig, halt irgendwie so über 10 Jahre, glaube ich, auf einen Stern und 17 Punkten kleben geblieben.
Und stimmt, ja, ihr wart lange ein Stern. Ich glaube 2016, oder, kam der zweite Stern erst, in Anführungszeichen, glaube ich.
Ja. Genau, also wir hatten 10 Jahre, genau. Ich glaube, wir haben 2004 habe ich angefangen, 2006 kam der erste. Mhm. Und dann hatten wir 10 Jahre fast
10 Jahre
Stillstand halt irgendwie. Ja. Ne? Und dann hat sich halt auch alles gedreht. Ich habe gesagt, okay, ich will das jetzt nicht von Einzelnen abhängig machen. Und Berlin hat uns ja immer getragen. Also wir hatten immer das Restaurant voll, wir haben immer unsere Fangemeinde gehabt, wir haben Leute auch schon früher gehabt, die extra wegen dem, was wir machen, anreisen. Und wenn die Bewertungskriterien noch nicht gepasst haben, hat mich das, wenn ich ehrlich bin, nicht gestört, weil mir die Arbeit weitaus wichtiger war, als dafür sozusagen von einem Einzelnen gelobt zu werden und sozusagen. Und deswegen ist es für uns aber auch so spannend, dass sich das dann jetzt auch heute gedreht hat, dass sich das Bewusstsein verändert hat, dass sich die Einstellung verändert hat, dass auch unsere Restaurantkritiker sich verändert haben.
Das total, also da hat, da hat sich ja total viel getan. Ja.
Und wir sind natürlich heute auch nochmal weiter, weil diese ganze, das ist ja eine brutale Erfahrung, die wir auch jetzt hier auch komplett zentriert in diesen 20 Jahren gesammelt haben. Und auch da mussten wir unsere Steps machen. Ne? Also wir haben zum Anfang, weil du hast ja anfänglich gefragt, wie haben wir eigentlich gestartet? Und wir haben natürlich zum Anfang noch nicht diese Logistik gehabt und das Wissen, was wir heute haben. Und wir hatten halt im Deutschen auch keinen, der uns dabei hätte helfen können. Insofern sage ich mal, haben wir wirklich immer Step by Step. Ich sage, es war immer so ein bisschen wie so eine in Fahrt gekommene Dampflok. Ne? Es war kein TGV. Ne? Das Ding ist nicht mit über 300 Sachen halt in die Luft gegangen, sondern es ist eine Dampflok, die mit ordentlichem Tempo losgefahren ist, aber nicht gestoppt hat, sondern immer weiter. Ich habe mal irgendwann mal so einen kurzen Bericht gesehen über Sibirien. Da fährt so eine Dampflok durch einen Schneeberg, der genauso hoch ist halt wie die Dampflok, ist halt irgendwie, und die haut sich da durch. Und so mag man das vielleicht auch ein bisschen bildlich vergleichen. Und uns ehrt es natürlich heute unfassbar, dass wir heute am Zenit halt auch für Deutschland angekommen sind und dass man sagen kann, wir haben unsere Handschrift entwickelt, das war mir auch immer noch wichtiger. Das hat irgendwie auch für unsere Handschrift haben wir frühzeitig ab und zu immer noch so ein bisschen einen Klaps gekriegt halt irgendwie, und dass wir halt mit unserem Denken, mit unserer Küche, mit unserer Handschrift, so wie wir arbeiten, dass wir heute natürlich oben angekommen sind, das freut uns und macht uns stolz. Aber auch wenn das nicht passiert wäre, hätte das an meiner Affinität zu unserer Arbeit nichts verändert.
Ja, das ist spannend, was du eben vorhin auch gesagt hast, dass eigentlich die Hütte immer gut gebucht war. Ihr habt immer irgendwie Gäste gehabt, die da mit Leidenschaft auch zu euch gekommen seid. Man liest jetzt aber schon auch in letzter Zeit, dass sich das Publikum in der Spitzengastronomie schwer tut, gerade Städte wie Berlin, München, in Österreich ist es teilweise ähnlich, aber man hört es auch von anderen deutschen Städten, dass es gerade für das spitzengastronomische Segment schwierig ist, Inflation, es sind ja viele Gründe auch von Gästeseite her. Wie ist es bei euch momentan? Spürt ihr das, diese Tristesse teilweise auch, die dazu führt, dass Tische leer bleiben, oder bleibt ihr davon eher unberührt?
Ja. Also ich würde lügen, wenn wir sagen würden, wir würden das nicht merken. Also wir kriegen es komplett im Umfeld mit, dass da jetzt gerade das Jahr nicht so stark gestartet ist bei vielen. Wir merken es bei uns, im Vorfeld waren wir ab Januar, Februar, März, April oder den Rest von Jahr, wir sind immer gestartet mit einer extremen Ausgebuchtheit, mit einer extremen Warteliste halt, also wo wir sagen 40, 80 Reservierungen auf der Warteliste, die auch nachrücken können, worüber wir auch extrem dankbar sind halt, auch wenn Ausfälle sind, Leute nicht nach Berlin ankommen, etc., waren wir immer über diese Warteliste extrem dankbar. Die Warteliste ist bei uns kürzer geworden. Auch wir haben hier oder da auch mal einen Tisch frei. Es ist für uns nicht besorgniserregend. Das ist, wenn wir mal zweier am Abend, einmal in der Woche frei haben, dann bringt uns das nicht um. Ja? Mhm. Aber natürlich ist unser Anspruch ein anderer und halt auch das Konzept. Und aber wir merken es halt auch. Aber wir sind, glaube ich, relativ noch verschont davon. Also wir haben konstante Buchungen drin, haben immer noch spaßvolle Gäste. Und man muss halt aber auch sagen, also Deutschland und Berlin kann man halt auch noch nicht ganz so vergleichen, weil wir haben in Berlin natürlich auch dieses riesengroße Problem, dass hier mit unserem Flughafenhaufen Schindluder betrieben wurde, also dass die Fluglinien neu vergeben wurden, dass der Flughafen neu besteuert wurde, dass teilweise die Leute nicht mehr mit Direktflügen anreisen dürfen und. Also es ist halt auch auf vielen Ebenen hier in der Stadt gerade halt auch schwieriger, den Leuten das halt auch wirklich schmackhaft zu machen halt. Also ich glaube, man ist dran, aber zu langsam, momentan auch nicht spürbar. Ja. Und ich glaube halt auch, dass da einigen von unseren Kollegen halt entweder der Atem jetzt ja auch schon, wie man jetzt gehört hat, auch ausgegangen ist, ein paar. Also da dreht sich ein bisschen was. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt da sind, auch stabil bleiben. Ich glaube, das wird auch eine Besserung geben, auch gerade jetzt, wenn Berlin ist ja, sage ich mal, am spannendsten eigentlich, wenn jetzt der Frühling anfängt, wenn die Sonne scheint. Also Berlin ist sexy. Bei Sonnenschein im Winter ist es sowieso eine triste Stadt. Insofern, wobei wir da nie Probleme hatten, aber dieses Jahr haben wir es halt gemerkt. Aber auch jetzt mit dem Frühling merken wir halt auch in der Stadt, dass die Stadt sich auch langsam füllt und dass auch die Läden, die vielleicht vorher ein bisschen mehr kämpfen mussten jetzt die Wintermonate über, dass das sich jetzt langsam auch wieder hier füllt.
Ja, ja. Also ich höre schon raus, du blickst doch eher zuversichtlich in die Zukunft, aber es gibt schon ein paar Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Und man merkt auch, es ist eine komplexe Sache, ja. Da, von Flughafen über Inflation, über Energiepreise, über Pipapo. Das ist nicht wie halt damals Corona, man muss zusperren und ja, scheiß Situation, aber wird schon irgendwie anders. Es ist eine komplexe Sache.
Ja, ne? Es ist ja auch allein, was wir sozusagen auch bewerkstelligen müssen. Also es ist ja, wir sind ja in der Gastronomie, in einer Situation, wir mieten einen Raum, wir bauen eine Küche ein, wir schaffen hygienische Bedingungen, Kühlhäuser, Lüftung, Fettabscheider. Das sind alles so Sachen halt irgendwie, die, sage ich mal, jemand, der jetzt Hemden verkaufen möchte, in dem Maße nicht braucht. Ne? Also insofern, sage ich mal, ist es schon relativ schwierig, dann brauchen wir Personal, dann dürfen die Preise nicht zu hoch sein. Also was wir ja geschafft haben in Deutschland, was ja vorher utopisch war, also Nachhaltigkeit fängt ja auch bei der Pflege des Nachwuchses an, ist halt irgendwie, und da hat die Gastronomie viel zu lange geschlafen, die Leute wurden nicht mitgenommen, mussten zu viel arbeiten, wurden zu schlecht bezahlt. Es wurde nach Corona bereinigt, da hat die Branche einen riesen Batschen gekriegt, das haben, glaube ich, viele verstanden, alle noch nicht, aber viele. Und sag mal, da findet jetzt ein Wandel statt. Insofern halt irgendwie, und damit haben wir eigentlich auch gut zu kämpfen. Jetzt fangen wir, haben die Leute, die kriegen mehr Urlaub, die kriegen höheres Gehalt, die Teams sind teilweise größer, dass die Stunden nicht so stark werden. Auch wir sind mittlerweile bei, mit den beiden Spülern, glaube ich, bei 28 Mitarbeitern für 30 Gäste.
Ah, krass. Wow. Und, 28 Mitarbeiter für, okay, ja.
Ja, das ist, wo man sagt, und wir sind, ja, das ist halt, wenn man permanent auf dem Vollgas bleiben möchte, ne, das hat irgendwie permanent halt ausgebucht sein will. Wir sind auch mit einer unfassbar frischen Küche, also morgens frisch schwimmt, kriegt, der wird geschlachtet, kommt rein, wir verarbeiten, abends ist der auf dem Teller drauf, also mit dem höchsten Anspruch. Dreht sich hier auch Personal mit Urlauben, mit vernünftigen Arbeitszeiten, mit einer Prä-Schicht mit dabei, dass die Leute halt nicht mehr von morgens bis abends hier drin stehen. Also wir haben auch unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten, die wir machen halt. Unsere Spüler haben mittlerweile auch Work-Life-Balance und weil du da auch keinen mehr findest, ne? Insofern sage ich dreht sich die Spirale da auch schnell nach oben. Aber das ist halt auch eine Geschichte, wo man sagt, damit können wir auch arbeiten, damit können wir auch in die Zukunft denken. Was, glaube ich, noch so ein noch nicht komplett gelöstes Rätsel ist, ist das mit den 12% mehr Mehrwertsteuer in Deutschland, dass wir von 7 wieder auf 19 zurückgestuft wurden. Und das ist ein Watschen, den wir, wenn wir ehrlich sind, alle nicht gebraucht hätten. Ist jetzt so, wir müssen jetzt damit auch umgehen. Aber auch das ist eine Sache halt, glaube ich, wo die Preise teilweise für deutsche Verhältnisse jetzt einfach manchmal auch gerade in den Top-Restaurants, wo soll es denn herkommen, ne, ist halt irgendwie dann teilweise zu hoch sind. Ne, ist halt irgendwie, wo ich dann halt auch viele Gäste sehe, die dann vielleicht früher gekommen wären, aber dann auch nicht alles mitgehen und wo dann teilweise halt auch jüngere und kleinere auch trotzdem spannende Konzepte, die aber ein bisschen günstiger sind, vielleicht weniger Personal haben etc., dann halt vielleicht halt nochmal anders funktionieren. Ne? Aber das ist, mit den 12% haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Watschen gekriegt, den auch jeder irgendwie noch so ein bisschen verarbeiten muss.
Absolut. Und es bleibt nicht nur den Leuten aus der Branche, doch irgendwie auch ein Stück weit unverständlich. Ich glaube, wir kennen alle die Widersprüche auch, die in diesen 19% drinnen stecken. Aber es ist jetzt mal so. Marco, als letzte Frage noch, so als Ausblick. Ich höre schon, du weißt schon, wo die Probleme liegen, aber ich glaube, wenn man dich kennt, weiß man auch, du gehst die Dinge an, du packst die Dinge an, bist, glaube ich, auch grundsätzlich ein eher optimistisch und zuversichtlich eingestellter Mensch, aber so als Zukunftsausblick, was gibt es oder was wird es vielleicht mal geben? Gibt es irgendwie was Neues mal oder wie sieht bei dir mal so die absehbare Zukunft aus?
Oh, das kann ich ganz schwer sagen. Also wir können über unsere Zukunft reden und wir sind halt immer dran, uns weiterzuentwickeln und neue Ideen zu sammeln und damit es uns auch nicht langweilig wird, ne, sag halt irgendwie, es muss halt auch für uns immer spannend bleiben, nicht für unsere Gäste. Ich glaube, was wir in Berlin sehen, ist zum Beispiel, dass es halt wirklich eher diese kleineren, jüngeren Konzepte sind, die Jungs, die vielleicht mal irgendwo in einem Sterneladen gearbeitet haben, halt irgendwie. Ich glaube, dass gerade auch Konzepte mit einer jungen, dynamischen Küche oder Gastronomie nicht hundertprozentig immer nur auf diesen Stern abzielen. Ich glaube halt, dass für uns Michelin als Richtwert unfassbar wichtig ist, weil es halt weltweit nichts Vergleichbares im Vergleich auch gibt. Es hat irgendwie und halt auch in der Wertschätzung halt auch im Ranking. Aber dass es halt auch jetzt eine Generation gibt, die einfach Restaurants aufmachen, Spaß haben, individuelle Konzepte machen, auch trotzdem Gastronomie mit einer hohen Qualität und mit Lebensfreude halt eröffnen. Und dass das generell auch das, was in der Vergangenheit in Berlin jetzt immer wieder stetig gewachsen ist. Ich glaube, dass es jetzt auch so Sachen sind, die funktionieren, die gerade jetzt auch sehr gut funktionieren. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die jetzt auch in Zukunft halt irgendwie halt auch Bestand haben halt. Also ich glaube, der Qualitätsanspruch der Gäste ist in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen halt.
Ja, also wenn ich klar.
Ich schaue halt.
Mit der Qualität der Gastronomie, das ist einfach beides so exorbitant stark angewachsen.
Ja. Und das ist halt wirklich, wo man sagt, und jetzt kommen so kleinere Sachen, wo es halt Qualität gibt, ein bisschen unkomplizierter. Und ich glaube, dass es solche Sachen sind, die... Entschuldige, hier rennt einer. Geh mal bitte nach oben. Ja. Treppe rauf. Ich bin hier gerade in einem Podcast drin. Ja. Geh mal bitte die Treppe rauf. Okay. Dankeschön. Okay. Die Treppe. Sorry, da ist ein Gofer.
Alles gut. Grad.
Alles gut. Ja, super. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich bin für Spekulation bin ich immer schwer zu haben. Was, glaube ich, spannend ist generell auch, ist es wirklich, dass dieser Gedanke, den wir vielleicht auch vorleben, halt immer weiter transportiert wird. Ich finde es total spannend, dass es immer mehr Leute gibt, die nicht nur mit Thunfisch und mit Carabinero und arbeiten wollen, sondern dass die halt auch wirklich immer mehr Konzepte, die individueller und spannender arbeiten. Wir hatten in Deutschland lange Zeit das Problem, das war auch damals, wo ich gestartet habe, wo alle das Gleiche gekocht hatten, war es nochmal Zeit gewesen, dass es jemand gibt, der auch eine eigene Idee hat und der sich selber nochmal andere Gedanken macht. Und ich glaube, dass das jetzt auch so deutschlandweit auf fruchtbaren Boden trifft halt, dass man immer wieder absolut. Und immer mehr spannende Konzepte hat. Also nicht nur hochwertige, wir sind ganz, ganz tolle Handwerker in Deutschland. Es gibt ganz, ganz viele tolle Restaurants. Aber jetzt fängt es auch langsam an in Deutschland und auch gerade in Berlin an, noch spannender zu werden. Insofern kann man sich da auf jeden Fall drauf freuen.
Das sind doch wunderbare Abschlussworte, lieber Marco. Es klingt spannend und es bleibt spannend. Berlin sowieso. Und dass im Rutz sowieso immer irgendwie was Neues passiert. Ich glaube, das hat man in den letzten 20 Jahren immer wieder gesehen. Ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du jetzt da, dass wir das geschafft haben, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem so stressigen Drei-Sterne-Koch-Alltag. Ja.
Das Beste ist, wir machen jetzt schon mal einen Termin für den nächsten Podcast.
Ja, genau. Dann im Jahr 2027, dann schaffen wir es vielleicht. Ja.
Ich danke dir. Danke, dass wir dabei sein durften. Hat ganz viel Spaß gemacht. Wir schätzen euch ja sehr und deswegen ist es auch eine riesengroße Ehre, bei euch im Podcast zu sein. Und ja, ich bin sehr gespannt.
Immer schön, das zu hören. Wir sagen bis zum nächsten Mal bei den Rolling Pin Talks und in der Zwischenzeit ganz, ganz liebe Grüße aus Graz und aus Berlin.
Dankeschön. Und ihr da draußen habt einen schönen Tag.
Ihr habt es gehört. Tschüss.